Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Einladung. Als die vor einiger Zeit in mein Mail-Postfach flatterte, habe ich erst mal lange überlegt, traue ich mir das zu? Ich habe schon vor Zehntausenden geredet, aber vor so einem internen Publikum, wie Sie es sind, vor Ordensleuten, denen ich nicht erzählen muss, was Ordensleben ist, ist das schon was anderes. Und habe aber, glaube ich, nicht so lange überlegt, weil, ehrlich gesagt, mich hat auch die Stadt Wien gereizt. Eine Mitschwester sagte irgendwann mal, ganz am Anfang meines Ordenslebens, willst du in ein Kloster gehen, willst du dir die Welt besehen, musst du in ein Kloster gehen? Und so ist das auch wieder, immer wieder mit den Anfragen, die ich erhalte, die hereinflattern und die mich in die Welt hinausgehen lassen. Von daher war das ein bisschen geprägt von der Herausforderung, Ihnen was erzählen zu dürfen und diese wunderschöne Stadt zu besichtigen. Dankeschön auch für die wunderschöne Musik, habe ich schon sehr, sehr genossen, weil überall habe ich Plakate gesehen, dass in Kirchen Konzerte stattfinden und man kann hier sehr viel Musikalisches erleben. Habe ich bis jetzt noch nicht und heute kriege ich es geschenkt. Wunderbar, danke. Auch ein Stück Wien vielleicht. Ich darf Ihnen etwas über mein Leben erzählen. Der Titel, den ich vermittelt bekommen habe, war das gar nicht so einfache Leben. Und ich habe viel mit diesem Titel herumgespielt. Ja, weil man kann ihn ganz unterschiedlich lesen und unterschiedlich konnotieren. Das einfache Leben, kennen Sie, haben Sie bestimmt in Ihren Gemeinschaften immer wieder mal darüber erzählt. Wie wollen wir denn leben? Was ist das einfache Leben? Wir als Dominikanerinnen von Bethanien haben neulich noch einen Prozess in Gang gesetzt, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben und Ordinationen geschrieben haben, wobei ich gelernt habe, hier in Österreich muss ich mit dem Wort Ordination vorsichtig sein, weil das bedeutet was ganz anderes. Ich glaube, es ist irgendwie Arztpraxis oder sowas, ja? Genau. Das ist es bei uns nicht. Es ist die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten wollen, anders als die Konstitution. Und ich habe gedacht, in meinem Leben gibt es so vieles, was in die Klammer gehört, das gar nicht so einfache Leben und das einfache Leben und ganz gekürzt einfach Leben. Das tun wir alle. Wir leben einfach. Irgendwie. Und wie wir das machen, möchte ich vielleicht Ihnen durch meine Erfahrungen aus meinem Ordensleben ein bisschen Impulse mitgeben, manche Dinge auch vielleicht mal anders denken zu dürfen, anzunehmen, zu verändern, zu überdenken. Ich selbst bin schon seit fast 30 Jahren Ordensfrau. Man gehört ja bei uns noch lange zu den jungen Schwestern. Bei uns heißt es ja, die jungen Schwestern unter 75 treffen sich noch. Kennen Sie, wenn ich so Ihre Reaktion merke? Also man bleibt noch lange jung. Ich habe das Glück, da ich jetzt seit 7 Jahren Kinderdorfmutter bin, bin ich noch mal ganz anders jung, weil ich noch im Sandkasten spiele und auf Elternabende gehe, wo vielleicht andere meiner Altersgruppe schon Enkelkinder haben. Als ich aber mit 17 ein Kloster besuchte, weil meine Freundin damals eingetreten ist, beziehungsweise erst mal ein Jahr überbrücken wollte, weil sie noch keine Ausbildungsstelle hatte und sozusagen ein freiwilliges Ordensjahr absolvierte, was ja jetzt auch bald wieder, also was jetzt ja immer noch modern ist, habe ich sie besucht, weil es total spannend war. Ich kannte mich überhaupt nicht aus im Ordensleben und wann kriegt man schon mal Einblick in so ein abgeschlossenes System wie ein kontemplatives Kloster. Von daher bin ich da voller Neugier hingefahren und traf auf eine Schwester damals, die mir sofort sagte, und du bist auch berufen. Jetzt ist man, wenn man 17 ist, ja noch sehr offen für alles. Ich wusste, ich wollte Kinderkrankenschwester werden. Ich hatte meinen Ausbildungsplatz hatte ich schon fest. Ich war aber noch zu jung, man durfte erst mit 18 anfangen und dachte, na ja, vielleicht könnte ja was werden. Gucken wir mal. Diese Frau war sehr charismatisch und hat mir zu verstehen gegeben, dass ich von Gott geliebt bin und dass ich doch genau bitte hierher gehöre. Und ich habe ihr geglaubt. Damals noch ziemlich unreflektiert, es war spannend, es war weit im Norden, es war in Dänemark. es ist cool gewesen, irgendwie weit weg von den Eltern auch zu gehen, sich mal ganz anders zu entscheiden. Meine Eltern haben damals darauf gepocht, dass ich doch noch meine Ausbildung mache und mich dann noch mal entscheiden darf. Zum Glück. Und so bin ich dann mit 21 in ein kontemplatives Kloster eingetreten. Vorher, ich habe auch ein Buch geschrieben, vielleicht kennen das einige, Ente zu verschenken, wo ich so diesen Werdegang in meinem Ordensleben ein bisschen beschreibe, hatte ich so das volle Leben als Auszubildende in der Düsseldorfer Altstadt mit meiner Ente, also kein Tier, sondern ein Auto, also den Zitrönen, mit lauter Musik und hochgeklappten Fenster durch die High Society in Düsseldorf auch zu fahren, mit dem Porsche an der Ampel zu stehen, Gas zu geben und langsam voranzutuckeln, während der andere sich gemüßigt fühlte, schneller Gas zu geben und weiterzufahren. Ich habe viel erlebt in dieser Zeit und wurde aber von dieser, damals auch dann Priorin, immer wieder am Zaum gehalten, von wegen, du wolltest doch eintreten. Zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Kloster gegangen bin, hätte ich das, glaube ich, gar nicht mehr gewollt. Weil ich hatte eine gute Ausbildung, ich war verliebt, es war ganz viel, wo mein Leben hätte anders verlaufen können. Aber weil ich ja gesagt habe, ich gehe ins Kloster, habe ich gesagt, das muss man dann auch halten, das muss man dann auch machen. Deswegen bin ich ins Kloster gegangen. Sie alle denken bestimmt auch, ja, das ist nicht gerade die richtige Motivation, ins Kloster zu geben. Und ich gebe Ihnen recht, es ist es nicht. Sie sehen aber, ich bin immer noch Ordensfrau, habe aber in diesem ersten Kloster Dinge in meinem Leben erfahren, die mich zu einer neuen Haltung gebracht haben. Von jetzt auf gleich war ich in diesem Kloster angehalten, dass jemand anderes für mich bestimmte, was gut und richtig ist, was ich lesen sollte, wie ich zu beten hatte, wann und wo, wann ich zu schweigen hatte, wann ich reden durfte, ja selbst wann ich zu Bett gehen sollte. Kontakte nach außen waren verboten. Es gab natürlich kein Radio, kein Fernsehen, keine Zeitungen, E-Mails, erst recht nicht. Von Handys ganz zu schweigen. Auch nicht das kleinste selbstgemalte Bild durfte ich ohne die Erlaubnis der Oberen verschenken. Dann gab es nämlich Ärger. Entweder durch heftiges Zurechtweisen, gerne auch vor anderen Schwestern, mal durch Ausschluss aus der Gemeinschaft, mal durch Liebesentzug, Einschränkungen im Essen. In dieser Zeit wurde ich völlig auf mich zurückgeworfen. Es gab ja keine Kontakte nach außen und Reden über Befindlichkeiten, über meine inneren Fragen und Zweifeln war nicht erwünscht. Zumindest nicht mit jemand anderes als der Priorin. Und Kritik, die sich in mir regte, galten als Versuchungen vom Teufel. Und die mussten natürlich bekämpft werden, wenn man selber dafür zu schwach war, musste die Gemeinschaft dafür beten, sodass diese schwache Schwester von der Versuchung befreit wurde. Das Wort der Priorin galt in allem. So war das Gehorsamsverständnis. Ich bekam auch mit, wie andere Schwestern gedemütigt und bestraft wurden, wie alte und schwache Schwestern, die ein ganz anderes Bild in sich trugen vom Ordensleben, dafür abgewertet wurden. Eine demente Schwester wurde dahingehend in Zaum gehalten, dass sie entweder eingesperrt oder ausgesperrt wurde. Etwas, was ihr stets Panik bereitete. Und in einem solchen Ausschluss in den Garten während einer Laudes, ich höre sie noch an der Tür rappeln, verstarb sie. Natürlich wurden diese Umstände vertuscht. Es sah für Außenstehende nachher so aus, als wäre diese Schwester friedlich im Bett gestorben. Wir schwiegen, lange, ein geschlossenes System. Und erst nach meinem Austritt, über 4 Jahre später, wurde mir bewusst, dass das, was ich dort erlebt habe, eben nicht das normale Klosterleben war. Und noch sehr viel später fand ich auch einen Namen dafür. Machtmissbrauch, spiritueller Missbrauch. Ich habe viele Jahre gebraucht, um mich frei von all dem zu machen. Dass ich trotzdem immer noch Ordensfrau bin, verdanke ich der Freiheit, die mir meine neuen Mitschwestern zugestanden haben und meinem eigenen Kampfgeist, diese Umstände nicht einfach so hinzunehmen. Damals nach meinem Austritt hatte ich an Ordensobere und Bischöfe, ja selbst nach Rom geschrieben, und nur sehr langsam hat sich etwas bewegt, hat sich was getan. Es dauerte sehr viele Jahre und viele Visitationen, bis dieser Oberin das Amt entzogen wurde, erst nachdem auch andere Schwestern austraten und Ähnliches erzählten. Eine Mitschwester, die jetzt in Schweden lebt und verheiratet ist, hatte ein Buch darüber geschrieben, was in den skandinavischen Ländern für großen Wirbel gesorgt hat. Aber dadurch erst tat sich etwas. Nachdem diese Äbtissin abgesetzt wurde, ist diese Gemeinschaft fast geschlossen ausgetreten und hat eine neue Gemeinschaft gegründet, unabhängig von den Ordensstrukturen, aber immerhin im Einverständnis mit so manchen Bischöfen. Diese Strukturen gehen weiter, auch heute noch. Es wenden sich immer noch Mütter von Schwestern an mich, die jetzt ihre Kinder, ihre Töchter dort haben, die hilflos sind, die sagen, was soll ich denn tun? Von daher ist es ein Thema, was mich immer noch begleitet, bis heute. Ich werde immer noch angefragt von Journalisten der deutschen und der skandinavischen Presse, die das Thema nochmal aufrollen. Und ich habe gemerkt, ich möchte auch das heute einbringen, es wird gleich ein bisschen erfreulicher, weil das Thema gerade sehr, sehr öffentlich ist. Und ich weiß, ich bin auch berufen, als Predigerin auch diese Seiten des Ordenslebens zu öffnen, in allem Frieden, den ich damit gefunden habe. Denn die Zeit dort hat mir eine unglaubliche Kraft in meinem Gebetsleben gegeben, eine unglaubliche Verbundenheit mit diesem Gott, den ich immer als Ich bin da gespürt habe. Egal wie schlimm das war, wie schlecht es mir ging, dieser Gott war an meiner Seite, das wusste ich. Und ich wusste, egal wie mein Leben verläuft, was ich jetzt mache, der kommt mit, der ist da, der verlässt mich nicht. Auch wenn mir die damalige Äbtissin weismachen wollte, wenn du das nicht schaffst, dann bist du ein schlechter Mensch, wenn du dieses Ordensleben nicht hinkriegst. Ich konnte das immer sehr gut differenzieren, dass Gott nicht so ist. Seitdem bin ich höchst sensibel für alle Formen des Machtmissbrauchs. Ich weiß um die unterschiedlichsten Ausformungen auch innerhalb der Orden, der Kirchen und auch aller anderen Systeme und Organisationen. Nicht immer ist das natürlich so ausgeprägt, wie ich es erlebt habe, aber ganz frei davon sind die wenigsten Gemeinschaften. Das ist die Klammer des gar nicht so einfachen Lebens. Denn ich denke auch bei Ihnen in den Gemeinschaften und Institutionen, werden Menschen anlaufen, die solche Erfahrungen in ihrem Berufsleben, in ihrer Ehe, in ihren Beziehungen, vielleicht in anderen Ordensgemeinschaften auch gemacht haben. Und sich dem zu stellen und zu sagen, ja, rede darüber und was können wir tun, um das wirklich zu verändern, ist eine Aufgabe von uns als Orden. Denn wir sind alle Familie Gottes. Wir gehören zu ihm, ob im Orden oder nicht, ja selbst ob in der Kirche oder nicht. Aus meinen Grenzerfahrungen ist eine Kraft entstanden und eine Haltung zum Leben und besonders auch zum kirchlichen und zum klösterlichen Leben. Seitdem sind ja viele Jahre vergangen. Ich bin jetzt 25 Jahre Dominikanerin von Bethanien. Ich hatte sozusagen silberne Hochzeit oder silberne Profess. Und seitdem ist mein Leben unglaublich bunt weitergegangen. Ich habe in diesem jetzigen Orden die Freiheit erfahren, wo ich glaube, das ist Ordensleben wirklich. Es gibt Einzelfälle, wo es nicht so ist, aber das Ordensleben beruft uns zur Freiheit. Ich habe das auch gerade als Frau in der Kirche immer wieder erfahren, dass für mich die Ordensgemeinschaft eine Art Oase ist, wo ich eine Menge machen kann, ohne dass ich in Abhängigkeitsverhältnissen von irgendwelchen Kirchenoberen bin, die mir vielleicht eine Lehrerlaubnis entziehen könnten oder eine Arbeitsstelle kürzen oder was auch immer. Und das ist aber gleichzeitig auch eine Verantwortung, zu gucken, wie leben wir denn? Und gerade das einfache Leben ist eine sehr, sehr große Herausforderung. was ist denn einfaches Leben? Ja, wie leben wir denn in der heutigen Zeit einfach? Ja, ich habe mein Handy. Haben wir uns gerade noch kurz unterhalten. Ja, das ist wichtig inzwischen, das zu haben, auch mit der Welt verbunden zu sein, zu gucken, eine WhatsApp, was ist denn heute los gewesen? Ist das einfaches Leben? Ja, nein? Ich glaube, da kommt es auf unsere eigene Haltung an. Unser Ordensgründer, der Pater Jean-Joseph Lataste, ein Dominikaner, hat vor weniger als 150 Jahren eine Erfahrung in einem Frauengefängnis machen dürfen. Er war berufen, als Prediger dort Exerzitien zu halten. Er kannte dieses Kloster schon seit Kindheitstagen, das war ein altes Schloss hinter Mauern und er wusste immer, da wohnen die bösen Frauen, die was verbrochen haben, die Verbrecherinnen. Und ihm wurde jetzt aufgetragen, in diesem Gefängnis Exerzitien zu halten und er ging da mit einem etwas mulmigen Gefühl hin. Es war früh am Morgen, auch eine große Halle, auch vielleicht so ungefähr die Anzahl von Frauen, die dort saßen, die alle geschlossen zu diesen Exerzitien kamen. Und er begann seine Predigt mit: meine lieben Schwestern. Kann man sagen, okay, das haben sie auch gesagt, ja, meine lieben Schwestern, kann man so sagen als Floskeln. Und trotzdem, es war etwas, was er gesehen hat. Es sind meine Schwestern auf Augenhöhe. Und das hat er versucht, in diesen Exerzitien diesen Frauen zu vermitteln. Du bist etwas wert. Egal, was gewesen ist in deinem Leben, Gott liebt dich. Und unsere Ordenspatronin, die Maria Magdalena, wurde ihnen so als Beispiel hingestellt, dass man trotz Vergangenheit, die gesellschaftlich geächtet wird, auf Augenhöhe mit zum Beispiel der Maria, mit der reinen Jungfrau sein kann, dass man gemeinsam unter dem Kreuz steht, auf Augenhöhe vereint in einer Liebe. Und das wäre Bethanien. Und von dieser Idee war ich fasziniert. Ich war aber auch fasziniert, weil diese Schwestern, bei denen ich jetzt eintrat, dort bin ich durch Zufall hingekommen, Kinderdörfer hatten. Von Kindheit an hatte ich immer viel mit kleinen Kindern zu tun. Ich wollte immer viele Kinder haben, ich wollte mit Kindern arbeiten, deswegen bin ich auch Kinderkrankenschwester geworden. Und plötzlich merkte ich, das Ordensleben schneidet mir das alles ab. Ja, ich werde nicht mit Kindern zu tun haben, also vielleicht arbeitsmäßig, ich habe keine eigenen Kinder. Und da waren da plötzlich Schwestern, die Mütter waren. Ich kann mich noch daran erinnern, dass da die von ihren Kindern sprachen. Ja, meine Kinder haben jetzt das und das und meine Enkelkinder. Ja, das waren also auch Omas. Und es war ganz selbstverständlich, dass das zum Tischgespräch dazugehörte, was denn die Kinder so machten und die Enkelkinder so machten und wer denn wann zu Besuch kommt. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Ich denke, ist es möglich, dieses beides miteinander zu verbinden? Und ich bin dort eingetreten und wurde zu Schwester Jordana und durfte mich dann mit dieser Kinderdorf-Idee auseinandersetzen. Sie müssen sich das so vorstellen, Jugendhilfeeinrichtungen sind Ihnen ja bekannt, Kinderdörfer vielleicht auch. Es gibt ja auch andere Ordensfamilien, die Kinderdörfer haben, oder SOS-Kinderdorf ist ja ganz bekannt. Da lebt eine alleinstehende Frau oder ein Ehepaar zusammen mit Kindern in häuslicher Lebensgemeinschaft und bilden so etwas wie Familie, möglichst familienähnlich. Das heißt, ich lebe jetzt als Ordensfrau mit zurzeit nur 4 Kindern zusammen. Bis vor kurzem waren es noch 6. Ein 5. ist gerade wieder in der Anfrage, werde ich vor Weihnachten noch aufnehmen. Und wir leben Tag und Nacht zusammen. Eine große Herausforderung. Das war aber das, warum ich Ihnen das erzählen möchte, ist, dass das für mich dieses einfache Leben, also es ist für mich ein Sprung ins volle Leben gewesen. Ich habe immer viel erlebt in meinem Leben, auch in der Zeit als Erziehungsleitung in dem Kinderdorf. Die Arbeit habe ich auch geliebt. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es gerne auch ganz. Die Menschen zu begleiten, die dort arbeiten, die dort leben, die Kinder, die bei uns angefragt wurden, diese Schicksale, die dahinter stehen, zu begleiten, die Eltern. Und ja, das nochmal ganz nah zu erfahren, war für mich auch nochmal eine Art von Berufung. Als ich die Kinder aufgenommen habe, war das so ein bisschen wie nochmal Profess machen. weil ich weiß, diesen Kindern verspreche ich jetzt, bis ihr groß seid, bin ich für euch da. Und das ist die stärkste Bindung, die ich bis jetzt eingegangen bin. Auch mein Ordensleben hat natürlich eine Bindung, als ich Profess gemacht habe. Ich weiß aber, das lässt sich theoretisch, lässt sich das lösen. Ich müsste nach Rom schreiben, ja, also ich könnte austreten. Aber wo Beziehungen da sind, wenn ich diesen Kindern verspreche, ich lebe mit euch, ich bin für euch da, das gilt. Das ist nicht einfach so zu lösen. Wie der Fuchs ja im Kleinen Prinzen sagt, das, was du dir vertraut gemacht hast, dafür bist du verantwortlich. Und das war für mich nochmal eine ganz neue, ja auch eine neue Gotteserfahrung. Die Kinder, die bei uns leben, haben ähnliche bedrückende Erfahrungen gemacht. Sie wurden schlecht versorgt, misshandelt, manche missbraucht, haben erfahren, sie sind nicht der geliebte Augenstern von Müttern und Vätern. Manchmal sind sie das 5., 6., 7., 8., 9., 10. Kind, die dann herausgenommen werden aus einer langen Reihe an Negativerfahrungen, die die Mutter auch schon gemacht hat. Oft sind die Eltern auch schon so geprägt und haben selber Erfahrungen gemacht, die ihr Leben eben nicht so haben reif werden lassen, dass sie für Kinder da sein können. Viele dieser Kinder haben schon in jungen Jahren viele, viele Stellen hinter sich. Jugendhilfe ist ja so gestrickt, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland ist es so, die werden dem Jugendamt gemeldet und dann gibt es erstmal Gespräche, dann gibt es vielleicht Familienhilfen, dann gibt es was Ambulantes, dann gibt es vielleicht mal eine Herausnahme in eine Bereitschaftspflegefamilie, dann wieder eine Rückführung und dann wieder eine Herausnahme, vielleicht dann in eine Pflegefamilie, die sich dann wiederum überfordert fühlt mit den Bedürfnissen dieses Kindes und wieder. Also viele dieser kleinen Kinder haben oft schon 4 bis 5 Anlaufstellen in ihrem Leben hinter sich, wenn sie im Kindergartenalter zu uns kommen. Das sind also Kinder, die hochbindungsgestört sind, die kein Vertrauen mehr in Personen haben, die sagen, ich bin für dich da. Und diesem Bedürfnis, diesem unendlichen Bedürfnis dieser Kinder nach Halt, nach Geborgenheit und hab mich doch lieb, standzuhalten, ist eine sehr, sehr große Herausforderung, die ich auch erst durch meine Erfahrung des ständigen Mitlebens sehr, sehr schätzen gelernt habe. Es ist unglaublich schwer, diesen Kindern immer wieder deutlich zu machen und ich stehe zu dir, weil sie testen es. Sie testen es auf Gedeih und Verderb. Magst du mich immer noch, wenn ich das und das tue, wenn ich sage, ich habe dich nicht lieb, wenn ich immer ins Bett mache oder noch schlimmere Dinge, wenn ich zerstöre, wenn ich anderen wehtue, wenn ich sehr verhaltensauffällig bin, magst du mich dann immer noch? Und das 24 Stunden durchzuhalten, hat mich schon oft an meine Grenzen gebracht. Ich habe vor 2 Jahren auch ein Neugeborenes aufgenommen, direkt aus dem Krankenhaus, 4 Tage alt, also ein Kind, was noch nicht so viel erleben durfte und musste. Und das war für mich erstmal das größte Geschenk überhaupt. Ja, mit fast 50 nochmal Mama zu werden. Und ich bin sicher, dass dieselben Hormone ausgeschüttet wurden, als mir dieses 2500 Gramm schwere Wesen auf den Bauch gelegt wurde, wie bei echten Müttern, sodass ich in dem Augenblick so eine intensive Gotteserfahrung erleben durfte, zu sagen, Gott ist Mensch geworden und so fühlt sich das an. Ja, so fühlt sich das auch an, zu lieben, und zwar auf Gedeih und Verderb. Und ich glaube, nur dieser Liebe ist es zu verdanken, dass man ganz viel aushält. Ich habe 2 Jahre lang nicht durchgeschlafen. In dem ersten Jahr, fast stündlich, ist sie wach geworden, ja, weil sie noch ganz viel auch Unruhe aus der Schwangerschaft mitbrachte. Und trotzdem war es mir meist nicht zu viel. Manchmal schon, da habe ich nette Mitschwestern gehabt, die das Baby auch mal über Nacht nahmen. Ich brauche mal eine Nacht zum Schlafen. Aber das war für mich eine so intensive Gotteserfahrung, dass auch das Weihnachtsfest, was ja jetzt bald wieder ansteht, ein ganz besonderes Fest für mich geworden ist. Und das als Ordensfrau zu erleben, ist schon etwas sehr, sehr Besonderes. Und ich bin unglaublich dankbar. Eine andere Erfahrung ist, an Grenzen zu kommen, eben nicht immer helfen zu können. In unseren Ordensinstitutionen laufen ja oft Menschen auf, die schwierigste Lebensgeschichten hinter sich haben, die von uns ja ein Stück Heilung, Rettung erwarten, erhoffen. Und ich glaube, wir sind alle sehr versucht, denen auch alles zu geben und alles möglich zu machen und da auch ganz viel reinzugeben. Und trotzdem kommen wir manchmal an Grenzen, wo wir sagen, da können wir mit unserem System gar nicht mehr weiterhelfen. So war auch die Erfahrung mit zwei meiner Jungs. Ich habe 6 Kinder gehabt, dann inzwischen 9 und 10 Jahre alt. Sie kennen vielleicht manchmal den Film Systemsprenger, der in Deutschland sehr verbreitet ist. Hier läuft er auch im Kino, erzählt die Geschichte eines Mädchens, was in keiner Institution irgendwie zu halten ist. Ja, was alle Systeme sprengt und alle Erwachsenen so herausfordert, dass sie sagen, nee, mach du mal, geht nicht. Und solche Kinder gibt es überall bei uns in den Einrichtungen, die einfach nicht glauben können, dass sie jetzt in Sicherheit sind, die nicht glauben können, dass man sich um sie kümmert, und sie fordern es unglaublich heraus, sodass man als Mensch sagen muss, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. So auch diese beiden Jungs, die solche Grenzen übertreten haben, dass dann nachher die Leitung gesagt hat, es ist eine Gefahr für die anderen Kinder, sie können das nicht mehr leisten, die beiden müssen woanders wohnen. Sie können sich vorstellen, nach 7 Jahren gemeinsamer Lebenszeit war das ein Herausreißen mitten aus dem Herz. Mein Verstand sagte, ja, das ist ganz richtig, das ist gut so, die anderen Kinder müssen geschützt werden und wir brauchen vielleicht andere Formen, wo sie sich besser aufgehoben fühlen. Mein Herz hat geschrien und geweint und gesagt, das geht doch gar nicht. Ich muss doch diesen Kindern genau das, was ich versprochen habe, weiter bieten. Es ist nicht so. Es ist nicht dazu gekommen, dass die Kinder bleiben durften. Was ich aber dadurch gelernt habe, das ist ja immer so faszinierend, wie in Dingen des Alltages plötzlich so etwas Spirituelles aufflammt. Wir haben einen Spruch bei uns in Bethanien, hoffen wieder alle Hoffnung. Ja, nicht von uns, sondern von Paulus, glaube ich. Ne? Der sagt hier, es ist immer Hoffnung da, egal was passiert im Leben, ihr dürft dagegen hoffen. Und dieser Satz, ja, den habe ich immer so gelernt und verinnerlicht, aber durch diese beiden Jungs hat er mir erst Fleisch gegeben. Zu sagen, ja, ich hoffe gegen alle Hoffnung, dass aus diesen beiden Jungs was wird, weil eine nicht so reflektierte Psychologin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mir mal sagte, also den Kleinen, den sehen wir mal in der Forensik wieder. Ja, ein völlig unfachliches Statement, was die Zukunft eines jeden Kindes verbaut, wenn es diesen Stempel bekommt. Und das ist das, was ich für mich dann wieder als Ordensfrau im Kinderdorf erlebe. Ich darf mich gehalten fühlen vor etwas Größerem. Ich kann hoffen, dass aus diesem Kind was anderes wird. Und ich kann diesem Kind oder diesen Kindern weiter meine Verbundenheit und meine Liebe zeigen, völlig anders als vorher im Alltag. Ich schreibe ihnen regelmäßig Karten. Ich habe jetzt gestern auch noch eine Karte hier aus Wien gekauft und werde sie ihnen schicken, zu wissen, ich denke an euch, ich bin da, ich besuche euch. Ich mache euch einen Adventskalender mit Dingen, die ihr gerne mögt. Ich bin, egal wo ich euch nachher besuchen muss, im Moment sind sie noch ein bisschen in der Schwebe, ich werde kommen. Ja, und ich werde kommen, selbst wenn sie irgendwann im Gefängnis sein sollten. Und das ist das, was Liebe ist. Eine Mitschwester von mir gab mir in diesen Augenblicken mal einen Text von Jörg Zink, der nochmal so ausdrückt, Liebe berechnet nicht. Liebe lässt sich auch hintergehen. Liebe ist einfach da. Und das ist was, glaube ich, was wir als Ordensleute wieder entdecken dürfen. Wir sind gerufen in eine große Liebe. Deswegen sind wir irgendwann mal alle in den Orden eingetreten, oder? Ja, ich glaube schon. Weil wir uns von diesem großen Gott gerufen fühlen, eine unglaubliche Liebe im Herzen gespürt haben, diesem Gott zu folgen. Dass das im Alltag immer wieder so ein bisschen abschwächt, das ist, glaube ich, der Lauf der Dinge. Wir haben die Verantwortung, immer wieder daran zu gehen, immer wieder sich berühren zu lassen, das neu zu erwecken. Ich sage oft, ich bin jetzt 25 Jahre Dominikanerin, ich fühle mich manchmal wie so ein altes Ehepaar. ja, so morgens am Frühstückstisch hinter der Zeitung vielleicht, zu wissen, ah ja, du bist noch da, aber wir müssen nicht mehr großartig miteinander reden, wir müssen jetzt nicht mehr groß was machen, das stimmt zwischen uns schon. Ich denke, ja, aber zwischendurch die Zeitung runternehmen, zu sagen, okay, was machen wir heute? Dazu sind ja solche Tage wie heute vielleicht auch da, sich Zeit füreinander zu nehmen, Zeit für Gott zu nehmen. Das ist das, was das Leben immer wieder auffrischt. Oder sich berühren zu lassen vom gar nicht so einfachen Leben, das wir tagtäglich überall leben, jede von ihnen. In unterschiedlichsten Formen. Ja, ich habe jetzt so ein paar Geschichten schon gehört. Und wer was macht, die machen alle tolle Sachen. Die machen alle wunderbare, entweder Projekte, haben ein Gemeinschaftsleben. Ganz viel Schatz, ganz viel Reichtum. Sie leben einfach. Da nochmal zu gucken, das wünsche ich Ihnen. Wie können wir dieses einfache Leben in Fülle umwandeln wieder? Wie können wir ausstrahlen und wie können wir das, was wir im einfachen Leben erfahren, vor Gott bringen und ja, dadurch wieder Zeugnis geben? Ich wundere mich immer, warum ich auch in den Medien so beliebt bin. Ich habe wieder große Medienprojekte auch im nächsten Jahr in Deutschland vor, ein großes Projekt mit der Bischofskonferenz, von der Bischofskonferenz und einer großen Zeitung, der Zeit, zusammen, die Nonne und der Journalist. Das soll über mehrere Jahre gehen und wir sollen Menschen des öffentlichen Lebens interviewen, Fußballer, große Politiker, um einfach so ein bisschen auf die Werte zu pochen und zu gucken, was ist denn da, was entsteht da. Und ich frage mich immer, ich habe neulich auch mit meinem geistlichen Begleiter da gesessen und hatte, warum ich? Warum wollen die denn mich jetzt gerade haben? Ein Jesuitenpater, und der sagte dann, ja, Schwester Jordana, Sie sind drinnen und Sie sind draußen. Und ich glaube, das ist das, was meine Berufung ist. Ich bin nicht die typische Ordensfrau durch mein Kinderdorfmutter-Dasein. Ich gehe selten in unsere Gebetszeiten, weil ich da entweder meine Kinder zur Schule oder zum Kindergarten bringe, und abends essen wir zu Abend, da kann ich auch nicht regelmäßig weg sein. Ich bin dieses normale Klosterleben, was ich auch von alten Zeiten ja kenne, das führe ich im Moment nicht. Ich weiß mich aber getragen, dass ich trotzdem ganz normale Schwester bin. Nur gerade anders. Meine alten Mitschwestern, die ja all diese Phasen auch durchgemacht haben, sagen immer, mach dir keine Sorgen, wir beten für dich mit. Und das ist sowas, wie ich denke, ja, genau das ist es. Ja, es gibt unterschiedliche Phasen im Ordensleben. Manchmal ist man mehr draußen, manchmal ist man mehr drinnen, je nachdem, in welchem Alter man auch ist. Und das ist gut so. Und niemals zu verlieren, du bist Schwester. Und was ist das? Eine Haltung. Ja, ich habe auch, heute habe ich mich in Schale geworfen, ich habe den Ordenshabit an, den trage ich nicht immer. Das ist bei uns ganz normal, schon seit den 60er Jahren, dass wir Schwestern im Kinderdorf zivil tragen und auch so, dass wir ähnlich wie unsere Mitbrüder mit dem Habit wechseln können, wann wir ihn anziehen, wann wir ihn nicht anziehen, und jeder Schwester ist selbst überlassen, wie sie das regelt. Es gibt Schwestern, die tragen ihn immer, es gibt Schwestern, die tragen ihn nie, und es gibt Schwestern wie ich dazwischen, sie tragen ihn mal, wenn sie sagen, das ist jetzt gerade angemessen, das ist jetzt, passt jetzt gerade, und mal auch nicht. Deswegen haben mich auch einige, glaube ich, nicht erkannt in den letzten Tagen, weil ich dann schon auch anders aussehe. Aber das ist auch das Schöne. Ich bleibe Schwester, immer, egal wie ich aussehe. Und auch hier gibt es ja eine bunte Mischung aus den Schwestern, die in Zivil gehen, den Schwestern, die in Ordenstracht gehen. Und das ist das gar nicht so einfache Leben, da immer wieder die Wertschätzung sich gegenseitig auch zu bringen. Ich finde es wunderbar, was Sie gestern geleistet haben, da jetzt gemeinsam sich auf den Weg zu machen als Männer- und Frauenorden. Ja, in Deutschland haben wir das schon, die DOK, aber auch das ist ja erstmal, es muss ja gefüllt werden mit Leben. Ja, das kann organisatorisch bestehen, aber das ist ja auch immer wieder eine Aufgabe, das auch zu füllen und auch zu leben. Und das, glaube ich, besteht aus vielen kleinen Dingen des Alltags, der gegenseitigen Wertschätzung, der gegenseitigen, ja, auch Liebe. Ja, ich finde toll, was du machst, ich find das klasse. Jetzt muss ich mal eben blättern, weil es ist immer so, dass ich mir was vorbereite, aber mich doch nicht dran halte. Und dass ich Ihnen da auch einmal Mut wünsche, haben wir ja wunderschön in der Einleitung auch schon gehört von CS, dass ja, Gehören Sie zu den Mutigen, hier in Österreich auch das Ordensleben als Leben, als einfach Leben deutlich zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber ich meine, ich habe auch immer wieder mal schöne Ordensfilme gesehen, die aus Österreich kamen, die das verdeutlichen, auf Facebook und so, wer so in den sozialen Medien ein bisschen ist. Zumindest sind sie mir so bekannt, als da passiert eine ganze Menge. Sie sind auf dem Weg, sie sind lebendig. Und das freut mich und ich glaube, da haben sie größere Chancen, weil sie einfach kleiner sind, weil sie einfach übersichtlicher sind, weil sie sich sehr kennen. Das ist jetzt hier, glaube ich, das ist von Österreich. Bei uns finden sie immer nur auf Diözesanebene statt, diese Ordenstreffen. Das ist schon eine andere Hausnummer. Ja, das ist schon anders und das ist eine Riesenchance für sie, da gemeinsam auf dem Weg zu sein. Und da wünsche ich Ihnen Gottes Segen und seien Sie mutig, einfach zu leben. Dankeschön.